Ich wollte euch fragen, kennt ihr, wenn ihr so richtig drinne steckt und ohne vorerst irgendwie eine Lösung zu finden, in hartnäckige, harte Umstände? Und zwar negative Umstände. Und ihr seid da und schaut euch umher und wisst nicht, hey, wie soll es nun hier weitergehen? Es bewegt sich nichts. Die Umstände sind nun mal so, wie sie sind. Und irgendwie ist es traurig. Es frustriert mich. Es geschieht nichts. Und ich habe dafür keine Energie mehr. Wer kennt solche Erfahrungen? Jawohl, okay. Wer kennt diese Erfahrungen nicht? Wieder Hand hoch. Heiko sagte, wann war das? Es gibt Leute, die sich nie melden, ja, egal was du fragst. Nee, wenn sich jetzt jemand hier gemeldet hätte, hätte ich gebetet, dass du es erfahren kannst, ja. Aber nicht. Wir beten lieber, dass wir eine Lösung finden. Irgendwie, auf dem Herzen liegt mir heute das Thema maximal. Nun, man kann das Wort maximal in verschiedenen Richtungen irgendwie verstehen, aber mir geht es darum, bin ich selbst ein Schlüssel dafür, dass meine Umstände sich verändern können? Ist das möglich? Danke. Vielen Dank. Ist das möglich oder nicht? Ist das nur alles der Herr? Und wenn er mich nicht da rausholt, geschieht nichts? Oder habe ich auch eine Verantwortung? Wie gehe ich damit um? Wie kann ich die Umstände, wo ich drinne stecke, verändern? Und ich frage und appelliere auch an meine Einstellung, gibt es was in meiner Einstellung, wo ich was verbessern soll? Und bevor wir uns nur ein bisschen darüber unterhalten, möchte ich Gottes Wort hineinreden lassen, zum Beispiel aus dem Psalm 62, Vers 8. Und da lesen wir, bei Gott ist mein, und da steht eigentlich und gemeint ist, einziger Heil und meine Ehre. Der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Es geht um diese Worte Heil und Ehre. Es ist der erklärte Wille Gottes, dass wir Heil, Heilung, Genesung, Wiederherstellung, Erneuerung in allen Bereichen unseres Lebens erfahren. Und es steht dort nicht, dass Gott Werkzeuge, Mittel, Ideen dafür hat, dass uns in allen Bereichen unseres Lebens letztendlich Heil widerfährt, sondern das steht, und wer lesen kann, dass bei Gott, in Gott und durch die Verbindung zu ihm. Letzte Woche sprach ich von der Quelle der Freude und des Lebens, die von ihm ausfließt. Da erfährt unser Leben Heil und es wird nicht passieren, wer diesen Status lebt, dass Umstände, egal wie sie heißen, mich erniedrigen und zu Fall bringen. Gott kümmert sich auch und ist auch interessiert, dass unser Leben am Ende im Rückblick gelungen ist durch seine Gnade und egal was für Umstände unser Leben erlebt oder erlebt hat. Und da geht es darum, dass wir am Ende des Lebens, und ich weiß, wir sind alle jung hier, wir rechnen überhaupt nicht damit, am Ende des Lebens, aber Gottes Absicht ist, dass wir in Ehre hinübergehen in die Ewigkeit. dass wir in Ehre zurückblicken können und sagen können, jawohl, da und da habe ich Mist gebaut. Bin selbst verantwortlich für die Umstände, wo ich mich gefunden habe. Aber genauso da und da hat Gott mir einen Ausweg gegeben. Und ich konnte erleben und erfahren, dass mein Glaube nicht aufgehört hat, weil Gottes Liebe und Gottes Gnade, ohne dass du was leisten musst, du kannst nichts dagegen tun, dass Gott dich mehr lieben kann. Nichts kannst du dagegen tun. Kein Mensch kann etwas tun, dass Gott dich mehr liebt. Und genauso kannst du nichts tun, dass Gott dich weniger lieb hat. Nichts kannst du tun, weil Gott alle Menschen gleich liebt. Und es gibt nichts, dass du seine Liebe vermehren kannst, weil sie ist schon maximal. Und was maximal bei Gott ist, das ist genau seine Liebe für uns. Du kannst nichts tun. Und ich sage es zu denen, die versuchen, Gott zu beeindrucken mit ihrem Leistungsdenken. Leistung ist gut. Du sollst Verantwortung über dein Leben übernehmen und diese Verantwortung auch wahrnehmen. Aber Leistungsdenken ist ein Fluch. Weil Leistungsdenken bringt dich zum Leistungsdruck und du identifizierst dich darin und du suchst deinen Wert, indem du von dem, was du getan hast, auch wenn du etwas für Gott tust. Und deswegen kommt dann sehr schnell der Fall, Gott, ich tue doch so viel für dich. Ich bin dir treu und trotzdem stehe ich vor diesen Umständen. Nein. Gott liebt dich. Sag Amen dazu. Und nimm es an. Sag nicht nur Amen, sondern das gilt für mich. Gottes Gnade ist in meinem Leben maximal. Es gibt kein Verhalten, das den Hebel der Intensität seiner Gnade irgendwie bewegen kann. Weil es ist schon maximal und du kannst nichts tun, nichts. Egal was du tust, und ich rede auch negativ, Dinge, die du tust, die Gottes Herz wehtun, die Menschen wehtun. Wenn du dein Leben zerstörst, aber selbst dieses Verhalten wird Gott nie dahin bringen, dass er seine Gnade in dein Leben reduziert. Und seine Liebe reduziert. Nichts kannst du dagegen tun. Weil bei Gott ist es so sicher und so klar. Und Jesus, der unser Erlöser ist, wenn wir sagen, bei Gott ist mein Heil. Das hat sich personifiziert in der Person von Jesus Christus, der unser Heil ist. Und sein Name, den wir besingen, den wir anbeten, ist der Heiland, der Heiler, der Retter. Jesus, Yeshua heißt der Erlöser. Und in ihm, in der Verbindung zu ihm, ist uns diese Liebe und Gnade widerfahren. Und ob du es glaubst oder nicht, ob du es weißt oder nicht, Jesus denkt an dich täglich. Jesus hat für dein Leben gebetet und besonders für die Gläubigen, besonders für die Kinder Gottes, hat Jesus Folgendes gesagt. Lukas 22, lesen wir den nächsten Vers. Da heißt es, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und hier war das gemünzt in erster Version für den Petrus. Das war kurz vor der Verleugnung. Selbst die Verleugnung hat Jesus nicht hingebracht, Petrus weniger zu lieben. Und er hat ihm das vorher gesagt, weil er war bereit, mit ihm zu sterben. Und Jesus sagte, weißt du, bevor der Hahn kriegt, in anderen Worten, bevor es Tag wird, wirst du mich verleugnen. Und nicht nur einmal, sondern in vollem Bewusstsein wirst du mich verleugnen. Aber das hat den Hebel der Liebe Gottes und der Liebe Jesu für Petrus nicht nach links drehen können. Es war auf Maximum und blieb auf Maximum. Und das bleibt auch für dich. Die ersten zwei Zeilen, die widme ich uns. Jesus sagt dann zu Petrus, du wirst Gnade finden, du wirst Vergeben erfahren, du wirst umkehren und du wirst die anderen Jünger wirst du stärken. Das hat sich alles erfüllt, buchstäblich. Und der Verleugner, Entschuldigung, wenn ich darüber rede, auch wenn es nicht zum Thema passt, ich kann mir nicht verkneifen zu sagen, dieser Verleugner hat so viel Gnade von Jesus erfahren, dass er am Ende, wenn es um den Märtyrertod ging und er gekreuzigt werden sollte in Rom, hat er gebeten, sich Kopf nach unten und Füße nach oben, das ist das klassische Bild des gekreuzigten Petrus, weil seine Sicht war, ich habe nicht verdient, um mit so einer Ehre gesegnet zu werden, dass ich den gleichen Tod sterbe wie mein Herr. Schaut mal, was für ein Weg vom Verleugner zu dem, der sich total aufgibt, lässt sich kreuzigen, Kopf nach unten, Füße nach oben. Und so ist sein Märtyrertod in der Geschichte eingegangen. Bis zum heutigen Tag. Nichts. Ich widme uns aber die ersten zwei Zeilen. Vergesst die unteren. Ich aber, weil ich empfinde dieses Wort als ein sprechendes Wort jetzt für deine Situation und meine ich aber, sagt Jesus, habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Halleluja. Du müsstest jetzt springen vor Freude, aber ich weiß, du bist berührt. Wenn wir, unsere Väter und Mütter im Glauben, die ältere Generation sagt dazu, wenn wir den Lauf vollenden, hört man nur zu einer Beinerbeerdigung heutzutage, wenn wir den Lauf vollenden, ist das der Grund, weil Jesus für uns täglich vor dem Thron des Vaters und für uns Fürbitte tut und sich zu uns stellt. Und wenn der Ankläger kommt, verteidigt er uns, weil seine Liebe in maximalen Status ist, dir und mir gegenüber. Ihm haben wir es zu verdanken, wenn ein Lauf vollendet wird, wenn wir es bis zum Schluss, dass unser Glaube nicht aufhöre. Es steht nirgendwo in erster Linie geschrieben, ich sorge dafür, dass ich dich befreie von allen Umständen, von allen Widerständen, von allen Steinen, die dich zu Fall bringen. Nein, hier sagt Jesus, du wirst einen schwierigen Weg gehen. Es wird nicht immer leicht sein, aber es kommt darauf an, dass dein Vertrauen auf Gott nicht aufhören soll. Und menschlich gesprochen packen wir es nicht. In der Sprache Jesu gesprochen, er betet für uns täglich, dass unser Glaube nicht aufhört, wenn wir diese massiven Widerstände und Umstände erleben werden. Dieser Vers soll, diese zwei Zeilen, dieser erste Teil vom 32. Vers, nehme ich vom Kontext heraus. Es soll ein sprechendes Wort sein für uns und nachher für unser gemeinsames Beten. Und während ich noch ein paar andere Gedanken dazu sage, möchte ich, dass wir das die ganze Zeit vor Augen haben. Die Frage ist, Herr, ich weiß um dein Gebet für mich, aber was ist mein Teil und was ist meine Verantwortung? Und ich möchte uns nur drei Punkte, die eine Antwort finden, und zwar, wie können wir unsere Umstände verbessern und wie können wir unsere Einstellung dazu verändern? Erstens, merkt ihr das? Brauchst du nicht mal, schreibst ja auf, aber es ist einfach. Erstens, es gibt ein Sprichwort auf Italienisch, das gibt es nicht auf Deutsch. Und das ist so provozierend, gerade wenn es an Fromme gerichtet wird. Ich kenne das aber nur auf Sizilianisch, mal lieber auf unserem Dialekt, weil das reimt sich nur auf Sizilianisch, aber das hört sich wie eine Buschsprache aus Afrika. Und das heißt so, aiutiti kata iuto. Afrikanisch, gell? Aber Afrikanisch ist doch schön. Aiutiti kata iuto. Sag's mal nach. Aiutiti kata iuto. Was heißt aiutiti kata iuto? Also erstens, Gott kann den sizilianischen Dialekt sprechen. Halleluja. Zweitens, Gott sagt, hilf dir, so werde ich dir helfen. Habt ihr es auch auf Deutsch? Das habt ihr von uns. Wie heißt es auf Deutsch? Ah, wow, ich hätte besser Wikipedia studieren sollen. Hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Und ich weiß, jetzt kommen die Frommen hoch. Also das heißt, hilf dir selbst. Ein ganzes. Nein, da drinnen, das ist, ich weiß, dass das einseitig ist. Aber da steckt eine tiefe Wahrheit. Du schaust dir deine Umstände an und was machst du? Wenn du auf Passivität schaltest, ist es das Schlimmste, was du machen kannst. Erster Punkt: entschlossen handeln. Entschlossen handeln. Und ich habe jetzt nicht die Zeit, alle Umstände zu beschreiben, die jetzt irgendwie gemeint wären, sein könnten. Aber ich überlasse es bitte dir und predige mit mir heute Morgen, dass du dir nachdenkst, dass du darüber nachdenkst, die Umstände, wo ich mich gerade befinde, die so hartnäckig sind. Was haben sie mit mir zu tun? Was ist mein Schritt? Wo soll ich was ändern? Was soll ich entscheiden? Wie soll ich mich verhalten? Ich bitte dich, dass du darüber nachdenkst. Ich weiß, jetzt hast du auch nicht die Zeit, weil du zuhören musst. Aber wenn du nach Hause gehst und diese Predigt, egal wer predigt, sie wertschätzt als ein Reden Gottes, denk drüber nach. Die Umstände, wo du heute steckst, was haben sie mit dir zu tun? Und nicht so machen, so machen. So machen und noch schlimmer wie ein Strauß, Kopf in den Sand, ich kann nichts erkennen. Das ist eine alte Wahrheit. Und ich biete dir an, ein sogenanntes, ihr wisst, ich liebe diese Abkürzung, KGW-Gebet zu sprechen. Ein KGW. K für Kraft, G für Gelassenheit und W für Weisheit. Bete so. Herr, gib mir die Kraft zu ändern, was ich ändern kann und ändern soll. Das zweite Gebet ist, Herr, gib mir die Gelassenheit zu ertragen, was ich nicht ändern kann. Gib mir die Gelassenheit, nimm mir die Rebellion weg. Denn es gibt Dinge, die du nicht verändern kannst. Aber das kommt, nachdem du überlegst, was du verändern kannst. In allen Bereichen deiner Persönlichkeit, deines Umfeldes. Und das dritte Gebet, das W, steht für das Gebet, Herr, gib mir die Weisheit, beides voneinander zu unterscheiden. Denn es gibt auch die, die sagen, ja, das kann ich nicht verändern, obwohl sie genau wissen, dass sie es verändern können. Sie wollen keine Verantwortung übernehmen. Sie setzen sich nicht hin und sezieren, heißt es ja, die Situation und die Umstände und dann entdecken, Herr, gib mir die Kraft, das, was ich gerade erkenne, dass jetzt ich meinen Teil dazu beitrage und eine Veränderung in mein Leben schaffe, in mein Verhalten, in mein Reden, in mein Denken, in mein Handeln, wenn du einen Treffer hast. Und wenn du ganz ehrlich mit dir bist, brauchst du nicht viel Gottes Führung, als zu erkennen, wo du ein Teil heißt für die Umstände, wo du gerade dich befindest. Also gib mir die Weisheit, das voneinander zu unterscheiden. Das kann ich und das kann ich nicht. Und mit dem, was ich nicht kann, schenke mir die Gelassenheit. Versteht ihr? Das ist so, das ist jetzt kein Rezept, das ist eine Richtung, wie du deine Einstellung dazu verändern kannst. Es braucht keine menschliche Weisheit, zu sagen, in der Regel lassen sich Rahmenbedingungen, die in widrigen Umständen oder in hartnäckigen Umständen, diese Rahmenbedingungen lassen sich tatsächlich optimieren. Wenn du den Kopf aus dem Sand rausholst, wenn du aufhörst, anderen Menschen die Schuld zu geben für deine Lebensumstände, du wirst aber landen, auch an Punkte, wo du sagst, da kann ich nichts dazu und da kann ich nichts machen. Möge Gott dir dazu Gelassenheit geben, Kraft zu ertragen und ihm und dich erinnern, ich habe für dich gebetet und ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Dass dein Glaube nicht aufhören soll. Das war der erste Punkt. Entschlossen handeln. Und wenn du dann handeln solltest, dann handle. Dann handle. Auch wenn es dir peinlich ist. Auch wenn es dir Demut kostet. Auch wenn du den Stolz dafür abgibst. Handle in Bezug mit Menschen und Situationen deines Umfeldes, damit diese Umstände sich verändern. Der zweite Punkt ist die Dankbarkeit. Leute, wir sind keine Profis in Dankbarkeit. Zumindest ich nicht. Und ich brauche Gottes Gnade immer wieder. Immer wieder. Ich ertappe mich in diesen, also sehr oft in diesen Sumpf, wo ich einfach vergesse, dankbar zu sein. Denn wer dankt, weiß sich von Gott abhängig. Und ich spreche von Menschen, die eine Beziehung zu Gott haben. Wenn du keine Beziehung zu Gott hast, wenn irgendjemand hier sitzt heute Morgen, du hast keine Beziehung zu Gott, heute Morgen sind die besten Voraussetzungen geschaffen, dass du ein Leben mit Gott, ein neues Leben mit Gott anfangen kannst. Und wirklich dich einloggst in diesem Ich aber habe für dich gebetet. Man kann sich so schnell einloggen. Man kann so schnell inklusiv werden zu diesem Gebet, was Jesus täglich für uns betet und ewig bleibt. Ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. In dieser Verbindung erhältst du diese Garantie. Halleluja. Dankbarkeit bekennt, ich bin von Gott abhängig. Die Dankbarkeit, die hat einen Blick für das, was Gott schon getan hat, als einen Blick zu haben für das, was Gott noch nicht getan hat. Das ist wichtig. Die Dankbarkeit dankt für das, was Gott schon getan hat. Und der Rest kommt noch hinzu. Dankbare Menschen haben eine ganz andere Sicht, die Sicht der Dinge. Ja, was glaubst du, mit was hat es denn zu tun? Wenn du ein dankbarer Mensch bist, siehst du die Welt ganz anders. Du siehst die Situation ganz anders. Du siehst einfach dein Leben ganz anders. Du siehst es. Danke, Carsten. Er sieht auch, er hat eine gute Sicht, dass mein Konzept dir flattert, ja? Aber kein Problem. Die Dankbarkeit hat den Blick, der geschärft ist. Und jetzt merkt ihr das. Keine Angst, es fällt nichts um. Aber das ist sehr wichtig, was ich hier sage. Ihr Blick, Gesundheit, die Dankbarkeit hat einen scharfen Blick für das Gute, das Hilfreiche und das Brauchbare. Mensch, also alleine das ist eine Lektion für uns alle. Wenn ich jetzt sagen es würde, Amen, das reicht schon. Sag bloß nicht Amen, ja? Das reicht schon. Die Dankbarkeit hat diesen Blick. Und nicht für das Schlechte und für das Kritische und für das noch nicht Erfüllte und für den, ich sag's zu mir, Ich predige es zu mir, ich predige es zu uns. Das Gute, das Hilfreiche, alles, was du sagst, muss nicht immer hilfreich sein. Und alles, was du meinst, muss nicht immer brauchbar sein. Es ist eine gute Lektion auch für die Eheleute hier. Amen. Aber das gilt für uns alle. Und bevor man sich erschlägt, kann man doch diese Lektion lernen. Die Dankbarkeit erkennt Möglichkeiten. Sie sieht Mittel. Sie weiß um Gottes Fürsorge. Sie hat Mut. Ein dankbarer Christ bekommt Mut für die Zukunft, weil es weiß, dass Gott geholfen hat in der Vergangenheit. Die Dankbarkeit ist wirklich ein Kodex. Dankbare Menschen arbeiten mit dem, was sie haben und klagen nicht über das, was sie nicht haben. Dankbare Menschen machen aus dem ihren Möglichkeiten das Beste. Dankbar zu sein. Glaub mir, ich weiß, dass manche sagen, es ist so abgelutscht, das ist auch das Thema. Aber ich sage es immer wieder, was nützt dir, dass du das Thema in- und auswendig kennst, aber nicht praktizierst? Was nützt uns das? Was nützt uns das? Dankbare Menschen, und das ist auch eine Provokation, aber ich sag's, machen sich nicht abhängig von den Umständen, wo sie gerade sind. Wisst ihr warum? Ganz einfach. Gott macht sich auch nicht davon abhängig. Gott macht sich auch nicht abhängig. In ihm ist unser Wohlstand, das ist nicht Geld, Wohlstand der Seele. In ihm haben wir unser Heil. Und er sorgt für unsere Ehre. Das kann nur jemand sagen, der eine Beziehung zu Gott hat. Und das ist der Fall bei den meisten hier. Das erste, entschlossen handeln. Das zweite ist die Dankbarkeit. Ein Leben in Dankbarkeit. Und übe dich in der Dankbarkeit. Jeden Tag. Praktiziere sie wenigstens 5 Minuten. Fang mal damit an. Und dann machst du es ein bisschen mehr. Sei dankbar. Und ich sage dir immer, bevor du redest, halte an. Zähle bis 7. Eine heilige Zahl. 1, 2. Bevor du reagierst. 3, 4. Bevor du den Mund aufmachst. 5, 6. 7. Und dann erinnerst du dich, sei dankbar. Sei einfach dankbar. Lass dir den Blick verändern. Und der dritte Punkt, das letzte Punkt, ist natürlich, ich bin doch nicht so blöd und bring nicht den dritten Punkt als die Praxis des Betens. Des Gebetes. So hat der erste Punkt angefangen. Herr, gib mir die Kraft, das zu verändern, was ich ändern muss. Herr, gib mir die Gelassenheit, zu ertragen, was ich nicht verändern kann. Und Herr, gib mir die Weisheit, das zu unterscheiden. Unser Vertrauen auf Gott. Und euer Pastor, ihr kennt doch diesen Slogan, ich liebe das zu sagen, Gebet verändert Umstände. Gebet verändert Umstände. Wir wundern uns nicht, obwohl ich bin für das freie Beten. Jeder hat den Zugang zu Gott, wie er will. Es gibt kein Ritual beim Beten, aber es gibt eine gesunde Disziplin. Es gibt ein Zugang der Disziplin auch im Gebet. Und wir wundern uns nicht, wenn so Buddy-Leute ihre halbe Stunde am Tag trainieren. Da wundert sich keiner. Sagt keiner, bist du blöd? Aber wie sieht es mit dem Beten aus? Auch da, ich verschreibe dir, probier das mal. 5 Minuten bewusst, 10 Minuten am Tag bewusst. Vieles geschieht unbewusst um Gott. ist da und schenkt dir seine Gnade und nichts kannst du tun, auch das wenige Beten nicht, das seine Gnade und Liebe in dein Leben reduziert. Sehr gut. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Aber trotzdem übe dich da drin, bewusst deine Gedanken an Gott zu lenken. Und ich möchte den zweiten Vers vom Psalm 62 euch lesen. Da heißt es, nur bei Gott. Ich bitte, dass der Keyboard schon sich hier bereit macht. Und wir wollen gerade beten. Stehen wir auf. Komm, wir beten mal diesen Psalm zusammen. Wollen wir gemeinsam beten. Da heißt es, nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Ich weiß, dass das die meisten sagen. Ich weiß, dass das die meisten glauben. Und wenn irgendjemand hier, der das nicht kennt, sag es, bekenne es. Ich lade dich heute Morgen ein, mit einem betenden Herzen. Denk an diese Punkte. Kann ich was tun, um meine Umstände zu verändern? Und auch die Frage ist, aus dem, was ich habe, aus dem Vorhandenen, das meiste zu machen. Maximal. Ja, du kannst es tun. Handle. Sei dankbar. Und bete. Vertraue auf Gott. Und dieses Gebet, das ist nicht zum Auswendiglernen. Das gibt uns eine Richtung. Der David, König David, betet hier. Nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Und wisst ihr, was damit gemeint ist? Und ich spüre, wie der Geist Gottes jetzt gerade hier wirkt und fließt und dein Herz berührt. Zur Ruhe kommen bei Gott ist frei von der Sorgenlast. Nicht frei von den Sorgen. Die gehören zu unserem Leben. Aber die Last, die uns erdrückt, da sollst du zur Ruhe kommen. Kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen. Und ich werde euch Ruhe geben, sagt hier der Herr. Und da heißt es, geduldig warte ich auf seine Hilfe. Eine zweite Gebetsrichtung, Glaubensrichtung. Und zwar das zu glauben und nicht aufhören, das zu glauben. Und wir haben es Jesus zu verdanken, dass du nicht aufhörst. Geduldig warten auf seine Hilfe. Herr, schenke mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht verändern kann, aber die du verändern kannst. Die Gott verändern kann. Denn er ist ein helfender Gott. Er ist derjenige, der kommt und handelt. Der handelnde Gott. Der Yahweh. Der gehandelt hat. Der handelt und der immer wieder handeln wird. Seine Hilfe. Sein Handeln. Und im Vers 3, nur er ist ein schützender Fels und eine sichere Burg. Er ist unsere Sicherheit. Und ich sage dir, hab keine Angst. Wenn Umstände drohen, dich zu erdrücken und dich verlieren zu lassen, dich umkommen zu lassen, Gott ist dein Schutz und deine Sicherheit. Und im Namen Jesus, ich spüre in diesem Augenblick, wie hier Menschen gebunden sind in Existenzangst. Du hast sogar die Angst zu sterben, dass ein Auto dich überfährt. Du traust dir nicht in Freiheit nach draußen. Deine Gedanken spielen, haben Angst vor dem Tod, dass dich der Tod ereilt. Im Namen Jesu, das ist ein Fluch über dich. Im Namen Jesu. Christus breche ich jetzt diese Gedanken. Im Namen Jesus. Hier gibt es Menschen, die sind gebunden und sie sind nicht frei, weil sie arm, ständig Angst haben. Ihren Kindern geschieht was. Meinem Kind kann was geschehen. Und du bist gläubig, im Namen Jesus sage ich dir, Schutz und Schild für deine Kinder ist der Herr, den du anbetest. In dem Namen Jesus soll das von dir weichen. Und ich befehle im Namen Jesus, jegliche Angst, die hier ist in diesem Raum, in den Seelen der Menschen verankert, dass diese Angst sich jetzt löst im Namen Jesu Christi. Ich glaube, dass das geschieht, denn nur er ist da ein schützender Fels und eine sichere Burg und du kannst Zuflucht finden, du, dein Haus, deine Kinder, im Namen Jesus bei ihm. Und der letzte Gedanke, wo du täglich dafür beten kannst und glauben kannst und vertrauen kannst, er steht mir bei und niemand kann mich zu Fall bringen. Nichts kann mich zu Fall bringen, es sei denn, ich erlaube es, weil ich mich aus diesem Schutzterritorium mich wegbewege. Solange du auf Gott vertrauen kannst, lass es nicht zu, dass du glaubst, dass die Umstände, wo du jetzt stehst, egal wie sie aufgeflogen sind, egal was über dein Leben eingebrochen ist, dass du glaubst, diese Umstände bringen mich zu Fall. Ich sage dir im Namen Jesus, nein. Der Herr weist dir Gnade und an dieser Gnade kannst du nichts rütteln. Sie ist maximal in dein Leben und für dein Leben voran.